Hallo und herzlich willkommen zu Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute bei mir zu Gast ist Rachel Geier. Sie ist geborene Britin, lebt aber seit Jahrzehnten in Deutschland, war vorher auf der ganzen Welt unterwegs, China, Südafrika, und ist vor ein paar Jahren ins Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen, gemeinsam mit ihrem Sohn, der inzwischen in El Salvador lebt. Sie macht eine Firma mit, wo sie Menschen dabei hilft, Bitcoin zu verstehen, in Bitcoin einzusteigen, und ist eine wirklich interessante Person, mit der man diese ganze Herleitung wunderbar erzählen kann. Ihr geht es genauso wie mir. Sie fühlt sich einfach wohl in diesem Bitcoin-Space, wo Wachstum da ist, wo Optimismus da ist, gerade in einer Welt, in der irgendwie eine Krise auf die andere folgt, ist das wirklich Gold wert. Es war ein wirklich spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Jetzt kommt noch ein kurzes Wort von unseren tollen Sponsoren und dann geht's gleich los. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Ich freue mich ganz außerordentlich, Rachel Geier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Rachel.
Hallo Nico. Hallo.
Du bist extra aus München angereist.
Stimmt, gestern ja.
Mit dem Auto hast du gesagt und eine lange Fahrt.
Ich habe meinen Sohn auch mitgebracht. Also ich dachte, bevor ich 2 Zugtickets kaufe, dann fahren wir mit dem Auto.
Der passt auf dich auf. Wir haben uns kennengelernt in der Schweiz bei der Zitadelle. Du kommst aus München, bist aber keine Deutsche.
Genau.
So, was ist deine Story in a nutshell?
In a nutshell, also ich bin ursprünglich Engländerin. Ich bin inzwischen Deutsch. Also jetzt nach Brexit habe ich mir den deutschen Pass geholt.
Verzeihung, also dann bist du doch auch, okay.
Ja, ja. Beides. Ich bin noch beides. Ich habe meinen Mann in Großbritannien kennengelernt an der Uni, wo ich studiert habe, und bin dann halt hinterher gedattelt. Dann nach Deutschland gekommen, habe am Anfang hier in Deutschland gearbeitet. Und dann haben wir, dann müsste er nach China. Und wir haben dann geheiratet und dann fang bei uns ein langes Leben an, dass wir dann immer wieder ins Ausland waren und dann ein paar Jahre wieder in Deutschland und wieder ins Ausland.
Und wo wart ihr überall? China, UK, Deutschland?
Also wir haben angefangen in China. Da ist das erste Kind auf die Welt gekommen und fast das zweite Kind. Und dann waren wir zeitlang wieder in Deutschland. Dann waren wir im Mittelosten und dann wieder in Deutschland und dann in Südafrika. Und jetzt wieder in Deutschland.
Und dann wieder in Deutschland. Und jetzt bleibt ihr in Deutschland? For now?
Also was ich gelernt habe in meinem Leben ist, man weiß nie, was kommt. Und bei uns war das immer urplötzlich, dass wir weg waren. Also wir haben nie geplant, dass wir weg waren. Und das kam wirklich, dass mein Mann nach Hause gekommen hat und gesagt, okay, die Firma möchte das und das. Und ob es gepasst hat oder nicht, sind wir dann überall dahin gezogen. Also was jetzt kommt, keine Ahnung. Unsere Situation ist jetzt ganz anders. Die Kinder sind jetzt groß und der Letzte ist vor einem Jahr aus dem Haus gezogen. Der wohnt jetzt in Rotterdam in Holland. Und wir sind momentan auch beide mit der Pandemie. Wir hatten in Südafrika gelebt zu Anfang der Pandemie. Und eigentlich war geplant, dass wir noch mehrere Jahre in Südafrika verbringen. Aber es ist alles anders gekommen wegen der Pandemie. Und jetzt stehen wir wirklich an dieser Crossroads. Was kommt dann als nächstes für uns?
Du hast verraten, einer deiner Söhne lebt in El Salvador.
Ja, das stimmt. Das ist der Patrick, mein größter Sohn. Ja.
Da kommt schon langsam, schleicht sich das Bitcoin-Thema an uns heran, nicht? Also vielleicht lebt ihr ja irgendwann alle in El Salvador.
Das glaube ich weniger. Also wir haben das ausprobiert, Markus und ich, mein Mann und ich. Wir waren dann ein paar Wochen in El Salvador. Tolles Land. Kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Was ich über die letzten 25 Jahre gelernt habe, ist, für mich persönlich in Europa ist es am schönsten. Und ich glaube, man muss erst mal woanders leben, um zu schätzen, was man hat. Und das Leben ist wirklich in Europa für mich persönlich am schönsten. Ob es mit Sicherheit zu tun hat, ob es mit Convenience, Natur und Familie. Okay, meine Familie ist jetzt sehr zerstreut um die Welt, aber überwiegend sind die in Europa und ich möchte nicht so weit weg wohnen von denen.
Ich meine, so etwas zu sagen in derartigen Zeiten, wo es für Europa wirklich schlecht aussieht, ist eh erbaulich. Ja, man könnte ja quasi den nächsten Winter nutzen, wenn wir eh nicht unsere Wohnungen heizen können, gleich in Südamerika überwintern, da ist es schön warm.
Ja, ja.
Da ist Sommer, während bei uns Winter ist, da ist sogar sehr heiß.
Aber man muss auch aufpassen, ich weiß, wie es jetzt, man darf es nie for granted nehmen. Also so wie es jetzt ist, dass es immer wird, da muss man aufpassen. Ja. Also man muss das wirklich schützen, was wir haben. Und manchmal muss man Schritte machen, dass es nicht schlimmer wird. Aber ich denke, oft ist das Jammern auf hohem Niveau, was man hier hört. Und die Leute, ich meine, wir haben das erfahren, wo wir in China gelebt haben, dass wir tagelang ohne Wasser waren. Aber das waren vor 25 Jahren. Mhm. Mit Sicherheit ist es jetzt anders. Oder in Südafrika war das oft so, dass wir keinen Strom hatten.
Yeah.
Vielleicht kommt es hier auch, das weiß man nicht. Aber man muss es wirklich schätzen. Man hat einen Supermarkt um die Ecke, man kann alles bekommen. Und es klingt immer sehr romantisch überall sonst. Und ist es auch. Und das auszuprobieren ist schön. Aber für mich persönlich mag ich Europa am liebsten.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, wir sind ja nicht ohne Grund Bitcoiner geworden, sondern auch deswegen, weil wir uns ja sorgen um die Zukunft und weil wir gerne hätten, dass gewisse Dinge erhalten bleiben, vielleicht sogar verbessert werden. Wie ist deine Story? Hast du...
Meine Story, wie ich zu Bitcoin
kam? Ja, genau.
Also es ging los in 2017. Da kam mein Sohn nach Hause, der hat in London gelebt und wir waren in Südafrika.
Das ist der jetzt in El Salvador ist?
Der in El Salvador. Ja? Also es fing ein bisschen früher an. Der Patrick ist mit 16 aus dem Haus gegangen und der ist in England nach England gezogen und er hat Bitcoin für sich entdeckt. Und dann in 2017 hat er uns gesagt, ich würde schon vorschlagen, dass ihr da reinschaut, was es ist. Und wir hatten dann gesagt, okay, mach du das, das ist für mich viel zu kompliziert, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Kauf dann halt ein bisschen für meinen Mann und für mich. Und dann haben wir alle Kinder zu Weihnachten eine Summe an Bitcoin geschenkt und hatten gesagt, das müsst ihr aber ein Jahr lang behalten und dann könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und natürlich haben wir dann wirklich zur Höhepunkt gekauft.
Weihnachten 2017.
Weihnachten 17.000 Dollar oder Euro.
Ja.
Und schwupps ist es runtergefallen auf 3.000, glaube ich, war der Tiefpunkt. Die Kinder waren unterschiedlich sauer. Ja, oh mein Gott, was haben wir da bekommen? Und unterschiedlich reagiert. Die eine wollte das verkaufen, die anderen, glaube ich, haben das dann bei Patrick noch behalten. Und ich habe mich dann keine weiteren Gedanken gemacht. Das war halt, ist noch bei Patrick gelaufen und ich habe mir keine Gedanken gemacht.
Ist übrigens eine ganz natürliche Reaktion. Also wenn man einfach mal so die Zehen ins Wasser steckt, ja, und dann geht sofort schief. Das Erste, was du machst, ist einfach Augen zu, Ohren zu, einfach andere Dinge.
Wir hatten so viel um die Ohren damals. Ich meine, das war einfach, ich habe eine Firma aufgemacht in Südafrika und ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Das hat mich einfach nicht so richtig interessiert. Ja. Und dann in 2020, wo unser Leben dann so anders geworden ist, sind wir zurückgekommen. Ich habe dann längere Zeit mit Patrick verbracht. Und wir haben viele Gespräche gehabt. Ich meine, ich muss auch sagen, der Patrick, der war bei uns, wir haben ihn Bitcoin-Jesus genannt, bei uns in der Familie. Und wir mussten ihn irgendwann aus unserem Family-Chat verbannen, weil es ging wirklich alles nur um Bitcoin. Und wir hatten dann einen neuen Chat eingerichtet, Bitcoin Banter. Und da könnte man opt-in, also man müsste nicht drin sein, aber die Familienmitglieder, die drin sein wollten es hat mich wahnsinnig interessiert. Also ich war...
Warst das dann nur du und dein Sohn in dem Bitcoin-Band?
Es war mein Sohn und ich waren da und meine Tochter, denke ich, war von Anfang an drin. Und mein Mann, also langsam kamen die anderen dann halt dazu. Und er schreibt wahnsinnige Sachen in dies. Also der kann Messages schreiben, die sind und vieles geht über meinen Kopf und ja. Aber dann habe ich angefangen zu lesen und zu lesen und zu lesen und zu lesen und alle Podcasts. Ich meine, am Anfang, wo Patrick vorgeschlagen hat, schau mal das an. Und die waren 2 Stunden lang. Habe ich gedacht, wer hat dann 2 Stunden Zeit? Ja? Und nach einer Weile war nur 2 Stunden. Ja? Ja. Diese dann einfach vertieft drin zu gehen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, ich will auch für Bitcoin arbeiten. Und ich wusste zum Zeitpunkt nicht, in welche Richtung ich gehen wollte. Ja? Weil alles neu, ich hatte in Südafrika dann eine Firma, Explore Josie hieß es. Und das war für Expats. Es war nicht so einfach in Südafrika rum, ein bisschen gefährlich. Wir haben dann immer Gruppensachen organisiert und Seminare organisiert. Und wie kommt man da zurecht? Und ich muss auch sagen, Südafrika ist das schönste Land, wo ich überhaupt war. Also das unglaublich schön. Also ich würde ganz gerne da könnte ich mir schon vorstellen zu wohnen. Aber mit der Kriminalität ist es schon ein Ding. Ja.
Und du hast quasi eine Firma gemacht, um es den Menschen leichter zu machen.
Genau. Die anderen Expats, die dann gekommen sind und die haben sich nicht so ausgekannt. Nee. Dann haben wir Sachen organisiert. Also ich und eine Freundin haben diese Firma gemacht und wir haben das wirklich aufgemacht und ein Jahr später kam Pandemie.
War das deine erste Firma?
Ich habe immer wieder andere Sachen gemacht. Ich denke, weil unser Leben so, wir sind immer wieder umgezogen. Und in erster Linie ging es darum, dass mein Mann irgendwo eine Arbeit bekommen hat. Und dann sind wir alle hingegangen. Und für mich, hauptberuflich, ich habe 4 Kinder, hauptberuflich war ich Mutter, ja. Aber ich habe dann trotzdem immer wieder was gemacht und ich habe angefangen, also bevor ich Kinder hatte, war ich Dozentin an der Universität in München und in Regensburg, also eher in der Bildung. Und ich habe dann oft für die Schulen gearbeitet, wo die Kinder waren und viele, viele verschiedene Sachen gemacht, also was halt gekommen ist. Ja. Und dann, wo ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, nee, ich will einfach in diesem Bereich arbeiten, weil ich das so wahnsinnig wichtig finde und wahnsinnig interessant.
Bitcoin. Finde ich auch wahnsinnig wichtig und wahnsinnig interessant. Und ich musste schmunzeln, als du gemeint hast, du hörst ja dann auch den 2-Stunden-Podcast an, weil als ich angefangen habe, den Podcast, da hatte ich auch so im Kopf, so eher 50 Minuten, 60 Minuten, 1,5 Stunden und dann sagen die Medienleute, die sich nicht auskennen mit Bitcoin, sagen halt, ja, um Gottes Willen, das kann sich ja keiner anhören, das will ja keiner so lange, will ja keiner hören, mach doch 20 Minuten schön knackig. Und ich habe einfach nicht gewusst, was sie meinen. 20 Minuten, wie soll das funktionieren? Ja. Ja. Bevor wir zu deiner Firma kommen, aber wir können jetzt schon verraten, du hast das quasi, ich habe deswegen gefragt, ja, also du hast in Südafrika den Expats geholfen und jetzt hilfst du Leuten quasi den Bitcoin-Expats.
Es hat ein bisschen anders angefangen. Also ich habe dann halt auf LinkedIn habe ich geschaut, Jobs in Bitcoin. Mhm. Und entweder haben die Software-Engineers gesucht, was ich nicht bin, oder die haben Social Media und Digital irgendwas gesucht, was ich auch nicht bin.
Ja, es gibt die gut bezahlten sind die Software-Ingenieure, die schlecht bezahlten sind die Social Media-Leute. Genau. Ja, ja, ja.
Aber es gab dann halt eine Mining-Firma, Munich International Mining. Und ich habe gesehen, dass die ein Praktikantin gesucht haben in Digital Social Media-Dings. Und ich hatte dann denen geschrieben und gesagt, ich bin mit Sicherheit nicht der typische Bewerber für diese Stelle. Ja. Aber ich bin wahnsinnig in Bitcoin interessiert und ich verspreche, ich arbeite hart und es wird sich lohnen. Und ich habe sofort von dieser Firma einen Anruf bekommen von Luca, von Mim. Und wir hatten dann ausgemacht, okay, 6 Monate Praktikum mache ich nicht. Also in meinem Alter, denke ich, bin ich ein bisschen aus Praktikumzeit vorbei. Nicht, dass ich nicht eine Menge zu lernen habe, aber halt finanziell. Ja, ich meine, ich habe auch Rechnungen zu zahlen. Und ich habe dann 3 Monate bei MIM gemacht und es war wirklich super. Erstens, um mehr über Bitcoin Mining zu lernen. Und ich denke, wenn man halt in diesem Bereich arbeitet, man nimmt es viel mehr wahr. Und wie wichtig das Mining ist. Ja? Ich meine, es ist wirklich the spine of Bitcoin. Yeah. Und ich habe dann auch da bemerkt, also in diesem Bereich mehr gearbeitet, mit immer mehr Bitcoiner zusammengekommen. Und dann habe ich angefangen, Bitcoin-Meetups in München. Da war ich dann halt dabei.
Bist du hingegangen?
Ich bin hingegangen. Ja. Ich bin hingegangen. Ein bisschen komisch am Anfang. Ich meine, Frau in meinem Alter, ja. Und ich meine, die meisten Bitcoiner sind, erstens sind die Männer.
Im Alter deiner Söhne.
Genau.
Ja, ja, genau. So gesehen.
Also es war dann schon eine komische Sache, da einfach zu erscheinen. Aber die sind so freundlich. Mhm. Die sind wirklich so freundlich und ich finde das total spannend. Und es ist ein gemischtes Publikum bei diesen Meetups. Also es sind nicht nur die jungen Developers und es ist wirklich gemischt. Und ich habe dann gesehen, wie viel Bedarf da ist für Hilfe für die Leute. Ja? Ich meine, ich denke, man unterschätzt, wie untechnologisch die Leute sind. Yeah. Und ich bin von Haus aus, also ich habe keine Bildung in der Technologie, aber ich habe keine Angst vor Technologie. Ich probiere Sachen gerne aus. Aber manche Leute wollen nicht und können nicht. Und da habe ich gesehen, da ist wirklich Not da, dass jemand neben denen sitzt und sagt, es geht so und keine Angst und ich zeige ihnen, wie es geht. Ja? Und langsam habe ich gedacht, da könnte wirklich Bedarf da sein. Und dann habe ich angefangen zu denken, das könnte die Richtung sein, wohin ich gehe jetzt, dass ich in der Bitcoin-Welt arbeite.
Also, schöne Grüße gehen raus an die Munich International Mining Jungs. Yes. Und ich habe sie kennengelernt, auch auf der Zitadelle. Und sie werden noch mal hier vorbeikommen und dann machen wir einen Podcast. Und das war ja der Grund, warum wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja. Und du hast gesagt, ja, und da hast du gerade Werbung gemacht. Ja, mach doch mal einen Podcast mit denen. Aber als ich dich dann kennengelernt habe, habe ich sofort gewusst, ja, das mache ich auch. Aber ich muss zuerst mal mit dir machen, weil du eben eine andere Demografie quasi darstellst. Mhm. Ja? Und das ist für mich, wie du sagst, ja, wenn du genau hinsiehst, auch bei den Meetups, siehst du eine totale Diversität. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem noch eine, die meisten sind eher jünger, die meisten sind eher männlich, das ist jetzt einmal so. Ja? Mhm. Und dann kommst du da. Ja? Mhm. Und es gibt so diese Ausreißer, das merke ich auch immer wieder. Ja? Und das ist auch etwas, dass ja auch den Leuten beim Meetup und auch mir wahnsinnig viel gibt, wenn du siehst, da kommen Leute aus ganz anderen Ecken und kommen aber auf dieses Thema, weil ja offenbar was dran ist. Mhm. Ja, und du hast auch diese, als nächsten Schritt schon diese Reaktion, gleich was, wie du sagst, du willst für Bitcoin arbeiten. Ja, ja. Alleine wie du es ausdrückst. Ja, also du arbeitest, Bitcoin ist ja keine Firma, aber du willst in Bitcoin, für Bitcoin arbeiten. Finde ich toll, auch so ein Gefühl, das viele haben, ja? Ja. Und das heißt, du machst jetzt quasi, also was ist deine Firma? Was machst du jetzt?
Also ich habe eine Firma, nennt sich Bitcoin Partner und wir bieten Dienstleistungen an für Privatkunden und für Geschäftskunden. Also Privatkunden, es geht wirklich da los, Leute, die was davon gehört haben, die würden gerne investieren und wissen aber nicht, wie es geht. Und für denen ist der Internet einfach, es ist zu viel. Und man kriegt so viel Informationen aus allen Ecken und man weiß nicht mehr, was soll ich glauben und wo ist es sicher. Und für mich, Bitcoin ist eine ganz sichere Sache, wenn man weiß, wie es geht. Aber man kann auch ziemlich leicht Fehler machen, wenn man nicht weiß, wie es geht. Man muss nicht viel wissen, aber ein paar Sachen sind einfach wichtig. Und ich hab wirklich, ja, die letzten 2 Jahre habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Wo kann ich das kaufen und welche App funktioniert gut und welche Hardware-Wallet ist gut und habe einfach alles ausprobiert. Mein Sohn, der in El Salvador wohnt, er ist auch Teil von dieser Firma, der macht dann die technische Seite. Also wenn die Leute wirklich, ja, wenn es zu viel mit Lightning Nodes, wenn die einen Lightning Node haben wollen oder einen Full Node oder wenn es wirklich technisch ist und über meine Grenzen hinausgeht, dann der Patrick ist einfach super. Der kann das der macht das auch für mich, ja, von El Salvador aus, dann kann er meinen Computer übernehmen und installiert und macht und tut. Also es ist egal, wo er ist, kann er auch helfen.
Er ist praktisch sozusagen die andere Seite der Medaille. Dieser technologisch savvy Typ, der das alles selbst macht, während wir gar nicht sehen, dass einfach die meisten Menschen, auch gerade weil es ums Geld geht, einfach auch gerne eine Anleitung haben und auch bereit sind, auch dafür zu bezahlen, weil es geht jetzt nicht, sie wollen sich halt auskennen und sicher fühlen und das
die meisten Menschen. Und sie haben die Zeit nicht, weil man braucht wirklich wahnsinnig, wie diese Podcast mit 2 Stunden, ja, wo finde ich als Laie raus? Ich meine, da sind so viele Sachen im Internet von alle möglichen Coins und alle möglichen Hardware und wie soll ich denn wissen? Und ich habe den Luxus gehabt, dass Patrick schon vor mir da war, ja. Und natürlich eine vertraute Person von mir und wo er das schon ausprobiert hat, dann kann ich das da auch machen. Nur ich merke, er geht arbeitet gerade in El Salvador an einem Lightning Wallet. Also er programmiert ein Lightning Wallet, macht schon ganz andere Sachen. Also das, was er bei mir macht, ist nicht sein Hauptgeschäft. Ja, ich meine, das ist für ihn, es ist nicht sein Niveau von, von Technical. Aber in dieser Welt von Bitcoin, man braucht alles. Man braucht wirklich alles. Was ich schön finde, ist, egal was deine Fähigkeiten sind, gibt es eine Möglichkeit, die irgendwie bei Bitcoin reinzubringen?
Ja, weil es eine ganze Welt ist. Weil Bitcoin ändert ja quasi unter Anführungszeichen nur das Geldsystem. Was ändert zwar alles, ändert vor allem auch die Perspektive, aber dann kannst du quasi alles, was es in der Fiat-Welt gibt, kannst du auch in die Bitcoin-Welt übertragen. Ja. Also dort nochmal neu denken quasi. Ja. Ja, Informationen, ich bin ja auch im Informationsbusiness und ich glaube, dass das einer der wichtigsten am Anfang ist. Später wird es vielleicht was anderes sein. Ja? Und das heißt, Bitcoin Partners, seit wann machst du das?
Seit Juni. Ich meine, natürlich ist es losgegangen, dass ich alle möglichen Freunde geholfen habe.
Ja, klar.
Und dann kamen die Freunde von den Freunden, haben gesagt, ah, die hat gesagt, das kannst du. Und man braucht viel Zeit, ja, um wirklich diese Seminare zu machen oder richtig zu machen, braucht man schon 3-4 Stunden und mehrere Sitzungen. Die müssen es kaufen und...
Und das sind wahrscheinlich Leute, die sich das auch nicht von einem 24-jährigen Computerprogrammierer erklären lassen wollen, nicht? Die wollen mit ihrer auf Augenhöhe sprechen.
Ja, die wollen graue Haare und
oder keine Haare, ja.
Oder so. Ja. Ich denke, man hat einfach mehr Zugang zu den Leuten, ja. Oder mehr Glaubwürdigkeit, was gar nicht stimmen soll, weil eigentlich die Jungen. Und das ist, was mich auch in Bitcoin so wahnsinnig. Ich habe immer mit jungen Leuten zusammengearbeitet. Entweder am Anfang an der Uni, aber da war ich auch selber jung, also zum Teil jünger als meine Studenten. Und dann in den Schulen. Und ich habe immer gerne mit Young Adults zusammengearbeitet. Und was mir auffällt in Bitcoin, ich meine, wir waren zusammen auf der Zitadelle. Ja. Die Energie, die da ist und die Erfindungskraft von diesen Leuten, ja, ich meine, da passiert wahnsinnig viel in diesem Bereich. Und das ist, was die Außenwelt nicht sieht.
Ja.
Die sehen nicht und denken, ach, die schauen wirklich nur auf den Preis und denken, jetzt ist es tot oder keine Ahnung, was die sagen. Aber wir drinnen, wir sehen, wo gearbeitet wird und wo wirklich tolle Sachen entstehen. Natürlich am Anfang und natürlich noch mit Bugs drin und es muss noch, aber wahnsinnige Ideen. Und Energie.
Es ist in Wahrheit, ich war auch jetzt auch in Riga, aber Innsbruck kommen auch viele hundert Leute, ja. Das wird noch größer als Riga. Es ist schon alleine zu sehen, während die Blockchain- und Kryptokonferenzen eine nach der anderen abgesagt wird, kommen die Bitcoiner einfach trotzdem auf ihre Bitcoin-Only-Konferenzen. Es gibt viel mehr. Und es ist immer, wie du sagst, ja, die Außenwelt, also es ist gut getarnt. Ja, weil einerseits hast du den Pfad, ja, Bitcoin boils the ocean, Bitcoin this, Bitcoin that, also da musst du erstmal drüber kommen über diese ganzen negativen Nachrichten. Und dann hast du noch Krypto, ja, also die ganze, und da ist das ja mit dem Zocken, Lambos und so, das ist auch eine Form der Tarnung, weil das ist auffälliger und irgendwie schriller als die Bitcoin-Welt. Aber ja, wenn du das einmal gesehen hast, das Wachstum ist da, wir haben unsere eigenen Medien, also ist ja egal. Ja.
Und ich meine, everything happens for a reason, ja. Und vielleicht ist es gut, dass es so funktioniert, weil diese Sache muss auch reifen. Und es ist gut, wenn es jetzt ein bisschen langsamer geht, dass die Produkte, ich meine, das ist, was ich an meinen Klienten merken, die brauchen es möglichst einfach. Mhm. Also die wollen diese ganzen Funktionen nicht haben. Es muss von hier nach da und dann kann ich das vergessen. Und
aber du hast, das sind nämlich deine Kunden sind Deutsche? Oder sind das Briten? Oder machst du das online oder machst du das persönlich?
Ich mache es am liebsten persönlich, weil es ist viel einfacher, neben irgendjemandem zu sitzen. Aber überwiegend findet das am Computer statt, also virtually statt. Die kommen wirklich aus aller Welt. Ich denke, weil ich überall gewohnt habe, ja, dann kriege ich aus Südafrika, merkt jemand bei LinkedIn, dass ich dann doch was in Bitcoin mache und dann kriege ich da eine Ansage. Also viel aus der Vergangenheit, dass die dann sagen,
Ist LinkedIn, das hast du jetzt zum zweiten Mal erwähnt, ist LinkedIn tatsächlich dann ein wichtiger Marketingkanal?
Für mich ja, aber ich bin eine andere Generation.
Ja.
Und ich denke, über Twitter werde ich nie Kunden finden, weil die Leute, die im Bitcoin-Twitter sind, die brauchen mich nicht. Ja. Ja? Ich meine, das sind die Leute, die das verstehen. Für LinkedIn, für meine Generation, ist es immer noch ein Verbindungs...
Das, was früher Facebook war.
Ja. Und ich bin eigentlich ziemlich gegen Social Media. Also ich hab Twitter nur gemacht wegen Bitcoin. Also sonst habe ich keinen Twitter-Account. LinkedIn habe ich auch ziemlich vernachlässigt. Facebook habe ich seit Trump und Brexit nicht. Aber LinkedIn finde ich, das ist wirklich nur sachlich. Und das ist für Business Connections schon gut.
Das ist das, was ich wissen wollte. Also ich persönlich weiß nie, was ich mit LinkedIn anfangen soll, aber vielleicht ist es einfach nur eine Frage der Perspektive oder wen man eigentlich erreichen möchte. Ja? Ja. Also die, wenn du sagst, du bekommst dort deine Anfragen, ja, und die Wahrheit ist ja, also ich bin auch auf LinkedIn, weil ein-, zweimal im Jahr ergibt sich dann auch eine geschäftliche Sache und die Leute können dich dort erreichen. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Ja. Aber machst du da aktiv auch? Also gehst du hin, nein, und sagst, machst du aktiven Content? Sagst du,
momentan gar nichts. Ich habe die Zeit nicht. Ja. Ich habe wirklich die Zeit nicht. Und was auch interessant ist, ich wollte eine Werbung machen bei Google, also für meinen Bereich so 50 Kilometer, wo ich dann halt wohne. Und ich bin plups von Google gebannt worden, weil es Bitcoin war. Ja, ja. Ich habe dann ein Appeal gemacht und die haben das sofort reinstated. Also ich bin jetzt wieder drin. Also ich nehme an, es ist künstliche Intelligenz, die dann halt rumschaut und sagt, oh, Bitcoin oder Crypto, da wollen wir nicht. Aber ich weiß nicht, ob es notwendig sein wird, ehrlich gesagt, weil für mich ist es ganz schön, dass es dann halt Mundpropaganda läuft und natürlich, was ich verkaufe meine Zeit.
Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von den Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint in goldwetrust.report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li.
Du hast jetzt noch nicht den Rachel Kurs buchen hier noch für 299 und dann noch zusätzlich, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das hast du alles noch nicht, sondern du machst wirklich persönliche Betreuung.
Ich mache persönlich und für mich, die Leute, die ich wirklich erreichen will, die haben nicht das Geld, um privat jemanden zu zahlen. Also was ich gerne machen möchte, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sind VHS-Kurse, dass die Leute wirklich nur 5 Euro oder 10 Euro Kursgebühr zahlen müssen und die kriegen ein bisschen Zugang dazu. Wir könnten vielleicht ein Lightning Wallet installieren, ja, und schauen, wie es ist, dass die Leute dann auf diese Art und Weise nicht mit viel Geld, weil das sind die Leute, die am meisten zu profitieren haben, von meiner Meinung nach, von Bitcoin. Aber die werden schon abgeschreckt, wenn die sehen, was das kostet, dann privat Hilfe zu holen. Also das wäre für mich, das gehe ich als nächstes dran, dass ich dann halt die VAS oder andere Möglichkeiten habe, vielleicht in Schulen, wo ich dann halt vorher war, frage, ob es möglich ist, dann ein Workshop zu machen.
Aber jetzt machst du noch vor allem One-on-One.
Ja.
Und wo läuft das gut? Hast du da viel Nachfrage?
Es wird immer mehr und ich merke, es kommt. Am Anfang war das mehr, dass ich Leute angesprochen habe. Und jetzt ist es so, dass die Leute auf mich kommen. Also man sieht einfach einen Wandel, dass die Leute schon hellhöriger werden. Und vielleicht liegt es auch daran, jetzt wo Inflation in allen Münden ist, ja, dass die Leute einfach anfangen, mehr darüber zu denken.
Deswegen habe ich gefragt, ob du viele deutsche Kunden hast, weil die Deutschen jetzt ja langsam nervös werden müssen.
Ja, habe ich schon. Ja. Aber aus meinem Bereich mehr.
Und international, da kommt dann über LinkedIn, kommen auch quasi Freunde von Freunden, da sind wir noch in dem Bereich. Nicht?
Genau.
Oder okay.
Oder nicht nur Freunde. Ich kriege dann halt Leute, vielleicht schauen die auf LinkedIn. Ja. Und kriege dann halt Anfragen von Leuten, wo ich vorher keinen Kontakt zu denen hatte.
Und worüber sprecht ihr das so? Was sind die wichtigsten Fragen von Neueinsteigern eigentlich?
Also ich muss ganz arg aufpassen. Natürlich, ich meine, ich gebe keine finanzielle Beratung und ich will auch niemand dazu überreden, dass die Bitcoin kaufen sollen. Für mich ist
ich mache auch keine finanzielle Beratung. Wir machen hier Informationen und Unterhaltung.
Es ist Information und für mich ist es praktische Hilfe. Ja. Also die Leute haben schon Interesse und möchte vielleicht schon ein bisschen, ich meine, auch wenn die dann nur 100 Euro investieren wollen oder wirklich, ist es egal, aber wie mache ich das? Und ich helfe dann, also wir haben verschiedene Kurse und der meistgenommene ist halt Bitcoin kaufen und sicher aufbewahren. Also das ist, was ich am meisten, wo die meiste Interesse ist. Aber ich merke jetzt, langsam kommen auch Firmen, die sagen, wie ist es dann mit dem Bitcoin-Payment, wenn ich jetzt Bitcoin akzeptieren möchte? Wie mache ich das? Ja? Yeah. Und das wird immer mehr, weil wenn eine Firma dann anfängt und dann schaut der Nachbar und sagt, Bitcoin accepted hier, was macht dann er? Und vielleicht kann ich das auch. Und ich denke, so spricht sich das rum.
Es ist, das sage ich auch immer, jetzt zumindest noch so, wenn du Bitcoin akzeptierst, hast du, es ist eine Marketing-Sache.
Ja.
Ja, also,
und es kostet fast gar nichts. Ja. Ich meine, das ist das einzurichten, ist, man muss keinen eigenen Lightning-Node betreiben, man muss, was braucht man? Ein App runterladen und los kann es gehen. Ja?
Und nicht zu vergessen, dass natürlich gerade eine Kneipe oder ein kleiner Laden, die leiden unter den Kreditkartengebühren.
Ja.
Ja, das ist ja, das merkst du ja, wenn ich im Bioladen bei 9,90 Euro bin, also ein kleines Brötchen heutzutage, dann sind das schmerzverzerrte Gesichter, wenn ich sage, ich möchte bitte mit Karte zahlen, weil eigentlich ist es erst ab 10 Euro, bla bla bla. Ja, und eigentlich sollte ich natürlich mit Bargeld bezahlen, aber bin ja auch zu faul, immer zum Bankomaten zu rennen, ist die Wahrheit.
Und hier ist auch ein Bereich, wo ich sehe, weil ich danach schaue, wie viel Entwicklung es in diesem Bereich gibt. Am Anfang gab es, ich meine, ich will jetzt keine Namen nennen, ja, aber am Anfang gab es wirklich nur eine Möglichkeit und jetzt sieht man, dass immer mehr Firmen kommen und denken, das können wir besser oder das können wir einfacher machen. Und ich denke, das müssen die Firmen erkennen, die jetzt in Hardware oder Apps, wer ist die Zielgruppe von der Zukunft? Und das sind Leute, die technisch wirklich nicht begabt sind. Und es muss bei denen, auch wenn die 1% zahlen oder 2% zahlen, es ist immer noch besser als 3% bei Mastercard zu zahlen. Aber die wollen nicht selber irgendwas installieren und es muss einfach gehen.
Es muss einfacher gehen und du hast halt jetzt auch mit Lightning endlich die Möglichkeit, es in den Alltag einzubinden, was halt wirklich lange Zeit nicht wirklich gut möglich war, weil eben Bitcoin nicht eigentlich, also das Base Layer nicht das Echtzeitbezahlsystem gebaut ist. Und das ist halt wirklich magisch. Das merkt man dann auch bei den Leuten, wenn du sagst, ich drücke jetzt drauf. Also ich mache dann auch immer wirklich, was sagt man auf Englisch, I'm making a point, ne, dass ich mich wirklich daneben stelle und ihnen zeige, ich drücke jetzt drauf und jetzt ist es da.
Yeah.
Ja? Und es ermöglicht auch den Zugang zu Bitcoin, ohne das Ganze überhaupt als Investment zu denken.
Ja.
Also dann gehe ich mit dir, was ich zum Beispiel oft mache, ist, weil ich eben kein Bargeld mit habe und in Wien ist immer noch oft Cash only. Ja,
das hatten wir heute Vormittag beim Frühstück, genau.
Ja. Dann willkommen in Wien, hier ist Cash only, which is fine. Und oft ist es dann so, dann hat halt jemand Cash, der hat aber schon vielleicht eine Lightning Wallet oder vielleicht kennt er zumindest Bitcoin und dann zahlt er halt in Ding und ich zahle halt in Satz zurück. Ja.
Das ist meine Lieblings-Orange-Pilling-Methode. Man braucht gar nichts mehr sagen eigentlich, als schau, was ich machen kann.
Genau.
Und ich muss die nicht überreden. Ich meine, ich denke auch, weil wir so viel im Ausland waren, ja. Und ich meine, ich habe die letzten 25 Jahre, musste ich immer Geld von hier nach dort. Und ich weiß, wie schwer es ist. Und ich weiß, wie teuer es ist und umständlicher. Und jetzt kann ich ja den Sohn, der sitzt in El Salvador, bumm, kriegt ein Biergeld. Ja. Man muss nicht schauen, es muss ein Betrag sein, dass es sich lohnt. Ja. Man kann wirklich 1 Euro hinschicken, man kann weniger hinschicken. Kostet so gut wie gar nichts und ist sofort da.
Und er kann es in einem Salvador sogar verwenden.
Und er kann es da verwenden. Aber hier, weil das ist oft ein Streit, aber dann sagen die Leute, ja, was mache ich damit? Ich kann es eh nicht ausgeben. Wenn man die Augen aufmacht hier, man kann es ausgeben. Und ich versuche immer, wenn ich sehe, dass irgendjemand Lightning oder Bitcoin akzeptiert, versuche ich da irgendwas zu nehmen, weil ich finde es so toll, dass die dir das anbieten. Ja? Und es kommen immer mehr Geschäfte. Und jetzt nicht nur für Bitcoin-Sachen, ja, nicht nur für Paraphernalia von Bitcoin, aber wirklich andere Sachen kann man auch in Bitcoin zahlen. Ja,
ja, ich meine, das ist ja auch das, meine, die ökonomischen Beckenrandschwimmer von Twitter kommen dann immer mit, um Gottes Willen, dann gibt ja keiner mehr Geld aus, ja, aber dann geh mal auf eine Bitcoin-Convention und alles, was, also ich kaufe immer alles, was ich bekommen kann, ja.
Es macht einfach
ja,
Spaß.
Es ist ja auch nicht, ich meine, am Ende des Tages, ja, Bitcoin ist eine Savings-Technology. Ja, also es ist dafür da, dass wir wieder in die Zukunft planen können, dass wir wirklich wissen, das ist mein Anteil von den 21 Millionen, das kann nicht verwässert werden, bla bla bla. Aber wenn du das erstmal durchgemacht hast, wenn du mal was gesaved hast, wenn du was gespart hast, kannst du nur zwei Dinge tun. Du kannst entweder sterben und es deinen Kindern hinterlassen oder du gibst es aus.
Ja.
Ja? Aber irgendwann wird es wieder ausgegeben. Es ist dieses große Missverständnis mit den Spareinlagen oder mit Sparen generell. Irgendwann kommt es schon wieder zurück in die Wirtschaft. Klar. Aber Bitcoin gibt uns wieder die Möglichkeit, auch auf Zeit zu planen. Und das ist etwas, was halt mit Fiat Money schwierig ist.
Und das ist gerade, was wir jetzt merken. Ja? Ich meine, unser Leben, bis jetzt war das immer so mit einem guten Verdienst und so weiter. Und man hat eine gewisse Summe gespart und denkt, okay, wie viele Jahre muss dieses Geld halten bis Pension oder keine Ahnung was. Und wenn Inflation auf einmal kommt in Double Digits, hat man auf einmal ein Problem. Ja? Und dann fängt man wirklich an zu denken,
hat man ein Problem, ja.
Welt ist nicht schön.
Und diese ganzen Spar, ich meine, ich kenne sie alle und ich verstehe sie alle, aber die ganzen Sparersatzprogramme quasi, also Indexfonds, ETFs, ja, hier, das kann Sparen nur, das richtige Sparen nur zum Teil ersetzen, weil es eben, so wie du sagst, die Leute hätten gerne etwas Simples.
Ja.
Deswegen bunkern ja die Österreicher 300 Milliarden und die Deutschen wahrscheinlich 3 Billionen auf Sparkonten, weil das simpel ist. Und für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich trotz hoher Inflation sogar besser, sie sparen mehr und gehen mehr arbeiten, als sie fangen an zu spekulieren. Da machst du einen Fehler und ist alles weg.
Und die Leute haben einfach die Zeit nicht dazu. Ja. Oder die haben auch nicht die Energie dazu, wenn man voll berufstätig ist und dann noch zu Hause Familie hat. Und dann muss ich abends hinsetzen und überlegen, ja, welche Aktien soll ich investieren. Und vor allem für viele Leute, es gibt nicht so viel extra Geld, wo die investieren können. Ja? Und ich meine, wenn ich dann nur ein paar Euros habe, dann lohnt sich das auch nicht, Aktien zu kaufen. Aber gerade für diese Leute ist es wichtig, dass irgendwas aufgebaut wird für die Zukunft. Und da ist so eine Saving-Technologie wie Bitcoin wunderbar. Einfach reinschieben und warten, bis man das braucht.
Und nicht zu vergessen, the real yield are the friends we make along the way.
Yes.
Ja? Also
yes.
Es ist nicht... Yes. Es geht nicht wirklich nur Geld, bla bla, ja. Da hat Bitcoin wirklich schon viel mehr geleistet und das lässt sich eigentlich nicht wirklich beschreiben, ja. Der Vernetzungseffekt ist schon gewaltig, ja. Du kannst heutzutage, du setzt dich in ein Flugzeug, nicht El Salvador, fliegst nach Südostasien oder nach Skandinavien völlig alleine, suchst dir irgendeine Telegram-Gruppe raus und am Abend sitzt du schon mit like-minded Bitcoinern und hast einen guten Abend. Ja. Man muss nicht mal Geld wechseln, weil die zahlen für dich und du zahlst einen Satz. Oder du zahlst für alle einen Satz oder was auch immer.
Ja.
Ja.
Wobei, man muss auch ein bisschen aufpassen. Ich habe immer, dass wir nicht allzu sehr in einem Bubble sitzen. Ja? Und das ist... Natürlich, ich glaube nicht, dass ich in einem Bubble sitze, aber jeder, der in einem Bubble sitzt, glaubt nicht, dass die in einem Bubble sitzen. Ja.
Oder wir sitzen alle in unseren Bubbles.
Oder wir sitzen alle in unserem Bubble. Aber was mich auffällt, ich meine, wenn jetzt auf dieser Zitadelle, ja, die Leute, die haben die ganze Zeit miteinander geredet. Du hast kein Handy gesehen, wo die, so wie es so oft, also nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei den Erwachsenen, niemand sitzt in der Ecke da und das waren rege Gespräche und das waren oft Gespräche, die mit Bitcoin gar nichts zu tun hatten. Ja, und das war so schön zu sehen. Es war wieder Energie und was Positives.
Ja.
Und nicht immer nur Themen über, wie schlecht es uns jetzt geht oder was auf uns jetzt zukommt, im negativen Sinn. Ja.
Gibt es eigentlich gar nicht. Also, weil du eben, du hast einerseits... das monetäre Netzwerk, aber auch dann auch irgendwie das soziale Netzwerk, das dabei helfen kann, mit diesen Dingen umzugehen. Und du hast Grund, optimistisch zu sein. Die meisten Menschen haben wirklich keinen Grund mehr. Also es ist wirklich schlimm. Es ist, also stell dir vor, Inflation, Pandemie, politischer Vollwahnsinn. Also ist ja, du kannst ja niemandem mehr trauen. Ja? Ja. Weder im Westen noch im Osten. Krieg. Ja? Wo soll das noch hinführen? Ja. Ja?
Es ist ununterbrochen momentan, ja? seit den letzten Jahren. Wirklich eins nach dem anderen.
Ja. Ich bin alt genug, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Man verklärt immer die Zeit, ja, aber die 90er waren echt noch so, das war auch noch vor dem Internet und vor den Smartphones, ja, und so, und das war einfach noch, wie soll ich sagen, fast eine intakte Welt, mhm, ja, und dann kam .com, 9/11, ja, Lehman Brothers, Eurokrise, Pandemie, etc., pp., ja,
ich meine, ich bin in den 70ern aufgewachsen und
die waren ähnlich wie heuer.
Die waren ein Riesenunterschied. Wir hatten eine hohe Inflation, aber ich habe auf mein Sparkonto 11%, 12% ja, Zinsen bekommen. Okay. Das war der Unterschied. Ja. Und ich habe das für normal gefunden. Toll, ich lege mein Geld dahin und es wird immer mehr. Ich war viel zu jung zu wissen, dass das was mit Inflation war. Ja. Da war ich einfach
viel zu jung. War das schon in den 70ern oder schon in den 80ern?
Ich bin 1970 geboren. Also ja, okay, da war meine Kindheit.
Aber und das ging schon in die 80er hinein, dass du an das Sparbuch denkst. Ich frage nur, weil die Zinsen sind ja eigentlich erst Ende
70er Jahre, gell? Also da, wo ja, ich noch Erinnerungen habe. Ja. Ich weiß noch, wie hoch es war. Und für uns, dann hast du gedacht, wow, mein Geld wächst wirklich. Dass die Welt teurer geworden ist, ist mir als Kind nicht aufgefallen. Ja?
Ja.
Jetzt haben wir das Problem, dass das alles teuer wird, aber die Zinsen können nicht dahin gehen, wo die eigentlich sein müssen.
Aber du hattest damals halt auch, und das ist halt auch die Generation, sagen wir die Boomer-Generation, ja, die das einfach als Default gesehen hat, dass du quasi immer Wachstum hast in der Wirtschaft. Ja. Das heißt, wenn du nicht völlig unfähig warst, bist du mit einem wachsenden Gesamtkuchen aufgewachsen oder mitgewachsen. Ja. Ja? Während heute, es gibt Wachstum, aber du musst es schon suchen.
Ja.
Und bei Bitcoin ist es halt besonders faszinierend, weil neue Technologie, eine eigene Welt und noch dazu so stark am Anfang, aber trotzdem das Wachstum da. Aber du kannst natürlich auch Silicon Valley, was auch immer, ja, AI wird auch Wachstum, aber du hast also diese alte Welt, die irgendwie besteht aus verschiedenen Berufsgruppen und überall ist nur Jammern und Ding. Und dann gibt es ein paar Pockets von Wachstum. Und ich glaube, dass das irrsinnig beruhigt natürlich dann auch, wenn du dann mal da in diesem Wachstum drinnen bist und merkst, okay, es gibt ja doch was. Vielleicht ist es nicht nur Bitcoin.
Ja.
Ja, es gibt ja doch was, wo was weitergeht. Ja. Und das gibt Hoffnung in dieser Zeit der Verzweiflung.
Weil es ist nicht nur Wachstum, was ich festgestellt habe. Ich meine, zu meiner Zeit, ja, wenn man studiert hat, hat man hinterher eine Arbeit bekommen. Niemand hat gezweifelt, dass man nach dem Studium und nur im Bachelorstudium eine Arbeit bekommen hat. Und ich merke bei meinen Kindern, jetzt reicht ein Bachelor nicht, jetzt muss ein Master her. Und also man muss immer mehr miteinander konkurrieren, um weiterzukommen. Es ist mehr Leistungsdruck da.
Ja, aber es war auch noch nie so einfach, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen und einfach seine eigene Nische und sein eigenes Feld herauszuarbeiten. Das war früher, das hat die Technologie ermöglicht uns ganz andere Dinge. Du könntest nicht Kurse machen über Zoom in den 60er, 70er Jahren. Ja?
Stimmt. Aber man hat andere Geschäfte dafür. Also kleine. Ich bin aus einem. Mein Vater war selbstständig. Ich kannte nicht anders.
Ja, das ist meistens so. Ja, natürlich, man kann andere Dinge machen, aber manche Leute sind halt nicht dazu geneigt. Ja. Also ich zum Beispiel, ich komme aus einer Familie von Journalisten, deswegen, ich wollte immer nur Journalist sein und ich konnte, das ging halt nicht früher. Ja?
Ja.
Also das, ich sage immer, das, was wir jetzt hier machen, in den 1980er Jahren hätte ich einen Fernsehsender aufbauen müssen, einen Radiosender aufbauen müssen, dann eine Lizenz ziehen. Also wir gehen schon in die Milliarden, ja, und dann auch noch irgendwie Freunde haben in der Politik, die mir das überhaupt erlauben.
Ja. Ja?
Und heute einfach.
Ja, kann man. Aber da sieht man, wie kompliziert es geworden ist für den Normalbürger, was diese Information jetzt ist. Mhm. Ja, ich kann so viele Podcasts anschauen, ich kann so viele Sendungen, jeder erzählt was anderes. Diese
Aber gehst du zum Beispiel dein Sohn, Patrick, wie alt ist der?
24.
Merkst du, dass es sich leichter tut damit? Mit dieser Informationsflut? Dass er nicht so überfordert ist wie du?
Also die haben wenig Berührungsängste mit Inflation. Ich meine, der Patrick, der lernt alles über YouTube.
Ja, eben.
Also der hat, der hat die Schule relativ früh geschmissen und studieren wollte er auch nicht, aber der programmiert, ja.
Ja.
Alles selbst beigebracht vom YouTube. Also die Welt ist jetzt schon anders geworden. Und das ist bei den Kindern, du merkst, wenn die irgendwas wissen wollen, dann, die schauen immer sofort bei Google. Und ich denke, ich muss noch überlegen, wie ich das mache. Für die ist es dann schon selbstverständlich.
Mein fünfjähriger Sohn hat mir letztens erklärt, aus welchen Schichten die Haut aufgebaut ist. Mein Fünfjähriger. Weißt du, woher er das wusste? Alexa. Mhm. Er hat einfach Alexa gefragt, wie funktioniert die Haut, und Alexa hat ihm den Wikipedia-Eintrag vorgelesen. Ja. Wir haben nicht mal Alexa zu Hause, weil wir natürlich so, aber das war halt bei Freunden, und das, sobald, da sitzen dann die Kinder tagelang und sitzen und reden mit Alexa. Ja?
Ja.
Ich frage deswegen, weil ich schon also den Eindruck habe, dass, und das ist dann in dieser ganzen Fake News, bla bla Debatte, geht das immer völlig unter, dass die Menschen, die damit aufgewachsen sind, und mit 24 bist du schon wirklich in der reinen Internetwelt aufgewachsen, dass du einfach eine ganz andere Form der Medienkompetenz schon entwickelst. Das nennen, wir haben das früher
dass die schnelle genannt. Durchschauen.
Ja, genau.
Ja, das kann gut sein.
Genau. Ich tue mir deswegen leicht, weil ich das selbst gemacht habe. Also mhm. Ich weiß, wie ich eine Story einschätzen kann, ja, und kann quasi zwischen den Zeilen lesen, was mir, weil es ist ja alles manipulativ und alles subjektiv. Aber ich glaube, dass die jungen Leute damit besser umgehen. Wenn du den ganzen Tag abhängst mit Twitch und YouTube und Podcast und TikTok und so, natürlich besteht die Gefahr, dass der ein oder andere in ein Loch fällt und, und natürlich besteht die Gefahr auch, dass es nur Unterhaltung ist. Aber wie du richtig sagst, wenn du willst, kannst du auf YouTube auch alles, den ganzen Tag lernen.
Alles. Und wirklich Qualität.
Ja. Nicht nur handwerklich, auch Geschichte, Kultur, Geografie, also unglaubliche Dinge. Ja, unglaubliche Dinge.
Aber auch viel Schrott. Und das ist der Kunst, gell? Zu unterscheiden, wo lohnt sich meine Zeit zu verbringen und wo soll ich lieber Finger weg?
Ja, wobei man muss fairerweise sagen, also die wirklich richtig groß werden, also wenn etwas 10 Millionen Views hat.
Die haben es verdient.
Das ist dann verdient. Also wenn das Schrott ist, dann ist das schon wirklich extrem gut gemachter Schrott. Mhm. Ja, weil die Masse ist dann jetzt so dumm, kann die Masse auch nicht sein. Ja. Außer natürlich ist es Unterhaltung. Klar, ja, das ist dann Geschmackssache. Mhm. Also verbringst du inzwischen auch mehr Zeit auf YouTube?
Ja, ich habe alles gelernt vom Internet jetzt die letzten zwei Jahre. Und ich schaue mir immer wieder, ja.
Was sind deine Lieblingsquellen?
Also jetzt über Bitcoin oder?
Bitcoin, ja.
Ich habe angefangen bei Peter McCormack's What Bitcoin Did.
What Bitcoin Did, ja.
Preston Pysh, also die ganz normalen habe ich dann halt alle angeschaut.
Ah, Preston ist großartig. Ja, doch so eine tolle Stimme, finde ich.
Ja. Und erst in letzter Zeit habe ich angefangen, mir mehr in den deutschen Markt reinzuhören. Und Blockchain ist für mich ein ganz großer, vor allem was technische Sachen anbelangt. Wenn ich wissen will, weil ich kann das selber nicht einschätzen, welche Hardware-Wallet. Ich weiß, ob es einfach zu bedienen ist oder nicht. Aber was hinter der Haube ist, weiß ich nicht. Und von ihm kriege ich viele Informationen, weil ich denke, der kennt sich da wirklich gut aus. Und natürlich dann halt von Patrick, aber Blockchain ist für mich wichtig. Und dann habe ich über Blockchain kam ich dann zu Nico Jilsch und so weiter. Also es ist immer dieser Effekt.
Der soll ganz okay sein. Aber aber ich bin ja auch technisch überhaupt nicht. Also, und das ist auch das Faszinierende, wenn man, es gibt sicher viele technische Podcasts und so auf Englisch auch, aber die Deutschen sind da echt, also die nehmen das auf ein ganz neues Level. Ja. Ja. Also ja. Da sind Sachen dabei, da wird halt wirklich bis ins letzte Detail alles genauestens besprochen. Es war jetzt auch so faszinierend in Riga, bei der großen Konferenz, die es jetzt auch schon ein paar Mal gab, Bitcoin Only und so, da standen halt dann Foodtrucks. Ja, aber die Foodtrucks konntest du nicht mit Lightning bezahlen. Nicht mal Tipps mit Lightning geben. Ja? Wer hat sich darum gekümmert, dass dann zumindest eine Tipp-Infrastruktur aufgebaut wurde? Damit natürlich die Deutschen. Ja? weil das konnten sie nicht auf sich sitzen lassen, dass man da, weil bei einer Zitadelle kannst du alles mit, oder in Innsbruck
muss,
alles mit Satz zahlen. Ja.
Aber zurück zu diesen technischen Sachen. Ich denke, wir müssen auch akzeptieren, oder man muss es nicht verstehen, um Bitcoin zu benutzen. Und das ist, was für Leute auch wichtig zu wissen ist. Ja? Weil ich meine, wenn ich jetzt im Supermarkt gehe und meine Kreditkarte hingebe, ich verstehe auch nicht, wie es funktioniert.
Verstehst du, wie der Euro funktioniert?
Nein, ich meine, inzwischen viel mehr als ich vor 3 Jahren. Aber vor 3 Jahren habe ich nichts gewusst. Yeah. Ja? Und ich habe trotzdem das System benutzt und erfolgreich benutzt. Ja? Und ich denke, das ist für die Leute, die noch nicht im Bitcoin sind, wichtig zu wissen, man muss es nicht verstehen. Man kann irgendwas benutzen, ohne zu wissen, was unter der Haube ist. Ja. Weil ich denke, das ist oft zu überwältigend, wenn man denkt, oh, aber was ist dann ein Blockchain und was ist dies und was ist jenes? Muss man das wissen, um das zu benutzen?
Das ist eben auch eine Frage quasi der Medien, die natürlich dann quasi jahrelang jede Form der Erklärung begonnen haben mit, was ist eigentlich eine Blockchain? Nicht? Und die meisten Leute sind ja, die wollen das gar nicht wissen. Ja? Und ja. Ich bin immer dankbar und dadurch hast du auch diesen Netzwerkeffekt. So, wenn ich im privaten Gespräch, wenn sich jemand wirklich interessiert, dann mache ich das auch eine Stunde lang. Ja. Ja, weil ich werde von Mal zu Mal besser. Es ist Training. Ja. Mhm. Und das Technische, da sage ich dann immer, du, wenn du das wirklich wissen willst, ja. I have a guy.
Ja, ja ich schicke zu Patrick.
Ja, genau. Also ja. Das ist dann nicht sinnvoll, aber zumindest also so Dinge wie Hardware Wallet oder so, das ist klar. Hast du alle getestet und welche ist die beste und warum ist es die Bitbox von Shift Crypto?
Es ist in der Tat, also momentan.
Ja, aber momentan.
Ich probiere wirklich alles aus und ich denke, gerade für meine Kunden in Deutschland, es ist schön, wenn das auf Deutsch ist und das bietet halt Bitbox an, dass es Bitcoin-only ist ein Riesenvorteil, weil du dann halt viel weniger, da ist einfach viel weniger auf dem Bildschirm. Ich muss mich nicht erstmal das ausschalten und das ausschalten.
Aber ist das so, dass die Software von Bitbox ist auf Deutsch? Das gibt es von Trezor und Ledger gar nicht auf Deutsch, das habe ich noch nie mir überlegt. Ist das so?
Ich habe nie Deutsch gefunden, also Trezor ist Englisch.
Aha. Ich mache
auch. Aber nicht, dass ich hoffe, dass ich denen kein, weil Trezor finde ich auch toll. Ich meine, das ist für mich, also ich empfehle auch Trezor, weil ich finde, das ist auch in der Handhabung einfach, manche mögen Knöpfe statt Bildschirme und also das ist, ich sehe, wie der Kunde ist, ja, und manche sind more technical wie andere und manche trauen sich ein bisschen mehr zu und ich denke, das ist auch wichtig zu wissen. Wir wissen, es gibt verschiedene Graden an Sicherheit für die Coins, ja. Aber man darf es nicht übertreiben und man muss die Leute auch nicht überschätzen. Und es ist dann halt besser, einen Schritt weniger zu sein, dass du dann keine Passphrase oder irgendwas benutzt, bevor die Leute das verlieren. Weil das, und das ist immer, da schaue ich immer, wie weit kann ich gehen bei denen, wo ist es am sichersten bei denen. Und bei vielen ist es wirklich am sichersten mit einem simple Passwort und natürlich Hard Wallet. Es gibt auch Leute, die wirklich nicht in der Lage sind, ihre eigenen Keys zu behalten. Und dann muss man überlegen, ist es besser, dass die überhaupt auf den Exchange was haben? Das ist natürlich nicht optimal. Aber ist es besser, als gar nichts zu haben? Und was kommt in der Zukunft? Weil ich denke, das ist für viele Leute eine riesige Hürde, wie ich bin auf mich verantwortlich. Das will ich nicht. Und ich weiß nicht, ob wir die Leute dazu bringen können, diese Eigenständigkeit.
Oder es ist eine, das war auch einer der Punkte, an dem ich lange gescheitert bin. Nicht, weil ich es nicht hätte tun können, sondern weil ich mir auch gedacht hätte, wie soll sich das durchsetzen, wenn du diese Eigenverantwortung von den Menschen verlangst. Und irgendwann habe ich mir gedacht, shit, aber was ist, wenn das ein Idiotentest ist? Also nicht Idiotentest, das ist gemein, aber einfach, du willst früher dabei sein, dann musst du halt auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das wird sich alles mit der Zeit regeln.
Es wird alles einfacher. Ich meine, da sind schon so kluge Köpfe dabei, schau mal Pocket an, ja. Ich muss nicht mal ein Konto da erstellen, nur mein Hardwallet da die Adresse geben und schwupps von Bankkonto aufs Hardwallet. Super duper.
Und am Ende des Tages, wenn du die Hardware Wallet einmal verstanden hast und du hast einen Sparplan, egal wo, bei Coinfinity geht der Sparplan auch direkt auf die Hardware Wallet, dann musst du dich gar nichts mehr kümmern.
Ja.
Und das ist auch ganz wichtig, also es ist ja auch generell passt im Investieren oder im Sparen ist so eine gewisse Automatisierung und Passivität psychologisch, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, weil du eben nicht, wenn du ständig händisch kaufst, hast du auch ständig das Gefühl, möglicherweise etwas falsch zu machen.
Ja.
Ja. Ja. Und Hardware Wallet ist auch deswegen wichtig, nicht nur wegen der Sicherheit, sondern auch, dass du nicht einen Fehler machst. Weißt du, also dass du nicht in der Panik. Ich habe angefangen mit Gold. Und die Goldmünzen liegen an einem sicheren Ort. Ja, und da müsste ich erst mal hinkommen, damit. Das heißt, bis ich die da raus habe und theoretisch verkauft hätte, ist die Panik schon wieder abgeflaut und das schützt mich auch davor, Dummheiten zu machen.
Ja.
Das kann aber mit einem Online-Broker-Account nicht passieren. Und wenn du auf einer großen Börse bist mit Krypto, dann kannst du auch mal im betrunkenen Zustand richtig Unsinn machen. Mhm.
Ja.
Grüße gehen raus an meinen Bruder.
Ja. Nee, ich meine, das erste Mal, wo ich von dem Exchange runtergenommen habe auf den Hard Wallet, ich meine, okay, man fängt halt mit kleinen Beträgen an, aber das ist schon ein komisches Gefühl, wenn das Geld mal weg ist und man weiß nicht, ob es dann halt da erscheint. Mit der Zeit wird man lockerer, weil natürlich, wenn man sieht, doch, es funktioniert. Oder ich habe neulich eine ziemlich große Zahlung über Lightning. Und normalerweise mache ich eher kleinere Beträge über Lightning. Und dann habe ich einen großen Betrag gemacht. Und es kam dann halt nicht an. Es war von meinem Wallet weg und es kam dann halt beim anderen nicht an. Und nach 24 Stunden war das wieder auf meinem Wallet. Weil ich meine, so funktioniert Lightning, wenn es nicht klappt. Aber es war, erstmal ist das weg und man denkt, Aber und das wird immer besser. Ich meine, ich bin jetzt seit... Also wo wir in El Salvador waren, haben wir natürlich sehr viel mit Lightning gemacht und ich versuche jeden Tag, am Anfang schickt man das in der Familie rum, zu sehen, wie es ist. Was da für Verbesserungen schon gekommen sind in einem Jahr, das ist dann halt viel zuverlässiger geht. Am Anfang war das schon so, dass es öfter nicht geklappt hat, ja. Und dann hat man ein anderes Wallet ausprobiert. Aber inzwischen werden die immer besser, immer einfacher. Und was ein Riesenfortschritt ist, ist, dass so viele Leute Bitcoin-only machen. Ob es
inzwischen.
Inzwischen. Ja. Weil es macht es einfach easier. Ja.
Ich meine, das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um auch mal wirklich liebste und beste Grüße an alle rauszuschicken, die über Value for Value dabei sind, die Satz streamen, Satz schicken, die netten Nachrichten schicken. Ja, ich schaue mir das alles an. Alleine, dass die technische Innovation, gerade beim Podcasting, und ich halte Podcasting, ich rede jetzt von Audio, Video ist für mich auch da, aber ich halte Podcasting für eines der wichtigsten Medien, weil du kannst wirklich tiefgehende Themen behandeln, in einer wirklich zugänglichen Form und Weise. Und dass da dank Lightning und Value for Value ausgerechnet über Bitcoin jetzt diese Innovation läuft, finde ich so faszinierend. Ja. Ja, und das ist auch etwas, ich meine, meine Medienfreunde, die brauchen noch 10 Jahre, bis sie es überzuckern. Also die checken es einfach nicht, weil auch alle Formen von Micropayments bisher einfach nicht funktioniert haben. Und ich bin schon ein Freund von, ja, idealerweise hättest du das kannst du alles auf Value-for-Value-Basis machen. Ich weiß nicht, ob das langfristig funktioniert, aber wenn du es schaffst, ja, wenn du wirklich Mehrwert lieferst, dann geht es schon. Hm. Und ich finde es faszinierend. Hm. Und ich, das ist auch das, die Leute wollen sie auch ausgeben, wollen ja etwas zurückgeben. Mhm. Also wirklich noch einmal, ganz liebe Grüße an euch alle, ihr wisst, wer ihr seid. Und Blaubeer, ja. Und ganz speziell Blaubeer, mit dem wir eine eigene App, da haben wir schon mit den Developern Kontakt aufgenommen und versucht, das zu verbessern. Also wirklich, ich bin extrem dankbar dafür. Ja. Jael, der das für mich macht auch, der mir da hilft, ja, weil ich mache das tatsächlich nicht alles selbst, weil sonst...
Aber das wird die Welt verändern, weil ich merke selber, ich meine, ich habe sonst immer ziemlich viele Subscriptions gehabt für Zeitungen und Zeitschriften, ja, und inzwischen... Ich will viel lesen, aber ich will nicht unbedingt ein Subscription zahlen. Mhm. Das ist dann halt. Und ich finde, wenn wir das tatsächlich so bringen, ob es ein Podcast ist, wo ich mir die ersten 5 Minuten anschauen kann und wenn es mir gefällt, dann streame ich ein paar Satz hin und ich kann den Rest schauen oder ein Artikel ist oder ein Song oder egal was, dass die Leute wirklich dafür bezahlt wird für das, was die machen.
Idealerweise ja.
Super.
Idealerweise ja, aber wenn du, da sind wir jetzt sehr detailreich drinnen, aber zum Beispiel, wenn du Substack ansiehst, das sind dann schon auch Subscriptions. Also wenn du wirklich angewiesen bist auf Leute, die einzelne Dinge bezahlen, ist es für kleine Content Creator, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Außer auf OnlyFans. Aber das ist ein ganz anderes Thema. wenn du quasi Finanzen, und Finanzen geht noch gut, ja, weil da geht es um Geld und so weiter. Ja, aber ja, also Subscription geht gut. Die meisten, die Subscription-Modelle haben, haben ja auch Free-Content, den du dir anschauen kannst, oder du hast mal ein Probeabo oder so. Ja, werden wir alles sehen. Ja. Die einzigen, die eine nachhaltige Monetarisierung bieten, wirklich für die Leute, die Content machen, ist tatsächlich YouTube. Mhm. Die können das schon. Und ich bin dankbar für meine Sponsoren, und das halte ich halt auch für ein gutes Mittel. Dafür kann ich es für die Konsumenten gratis halten. Was natürlich auch die Reichweite erhöht, was wiederum mehr Audience bringt. Na. Mhm. That's the story. So, what's your story? Was sind die nächsten Schritte? Es kann sein, dass wir schon 1,5 Stunden reden, ich weiß es nicht, aber was sind die nächsten Schritte, Rachel?
Also, das immer weiter aufzubauen, was ich jetzt gegründet habe, mich immer weiter auszubauen. Es gibt noch eine Menge zu lernen. Ich gehe immer auf den Konferenzen. Ich bin jetzt übernächste Woche in Innsbruck. In Großbritannien möchte ich auch, weil ich viel meine Zeit auch in Großbritannien verbringe. Meine Eltern sind da und werden langsam älter.
Und Großbritannien ist ja Bitcoin-friendly, ne?
Es ist Bitcoin-friendly, wobei ich glaube, es passiert hier mehr. Aber deswegen will ich auf diese Konferenz, weil ich möchte sehen, was da für Local Talent gibt.
Ist das die Edinburgh?
In Edinburgh, genau.
Ah, okay,
und ich meine, eine Firma, die ich sehr liebe, ist CoinCorner in Großbritannien. Die machen ganz tolle Sachen mit der Boltcard und so weiter. Und ich weiß nicht, was noch da ist, weil es ist schwer, wenn man nicht selber drin ist oder nicht zu den Meetups geht, zu wissen, was gibt es überhaupt. Und deswegen ist für mich sehr wichtig, auf diese Konferenzen zu gehen und die Firmen alle kennenzulernen. Und dann kann ich das halt weiter bei meinen Kunden empfehlen oder nicht. Ja. Also erstmal das. Was die lange Zukunft bringt, das weiß nie jemand.
Kann man dich finden, erreichen? Hast du eine Website?
Bitcoinpartner.io.
Bitcoinpartner.io. Und auf Twitter?
Geier_Rachel. Bitcoin-Partner gibt es auch, also _Bitcoin-Partner, aber okay. Eigentlich mache ich privat auf Twitter.
Ja, genau, also, weil zwei Twitter-Accounts betreuen ist nicht möglich. Das sprengt das Hirn.
Ja, und da sind meine Kunden nicht. Also wieso soll ich da ein Bitcoin-Partner-Konto führen, wenn die nicht auf Twitter sind? Ja.
Also wir werden die korrekte Twitter in die Shownotes tun, und Rachel, ich danke dir vielmals, dass du vorbeigekommen bist. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, wir können das wiederholen bei Gelegenheit, und ich wünsche dir alles Gute für deine Pläne und für deine Zukunft.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.